and they get another possession. He threw up a oh! I can't believe it went in!
Curry from half court. Oh! He puts it in at the buzzer!
Einen wunderschönen guten Samstag und ein schönes Wochenende und natürlich vor allem herzlich willkommen zu Folge Nummer 120 des NBA Podcasts hier in Swish. Heute beschäftigen wir uns das dritte Mal in dieser Saison mit dem MVP-Rennen der NBA, also viel Spaß mit dieser neuen Folge.
Hier ist Swish.
Etwa zwei Drittel der Saison sind jetzt schon um, quasi jedes Team hat jetzt so zwischen 55 und so 60 Spielen. Jetzt gerade ist ja sowieso das All-Star-Break und das heißt, wir haben jetzt einfach mal so eine kleine Chance, um jetzt quasi nochmal kurz auf die Liga zu gucken, während sich die besten Spieler gerade sowieso im All-Star-Game befinden. Und da habe ich mich dann eben dann dazu entschlossen, nochmal einen Blick in das MVP-Race mit reinzuwerfen, denn gerade da, finde ich, hat sich jetzt in den letzten Wochen einiges getan, seit wir es das letzte Mal mit aufgenommen haben, gerade eben, wenn es dann so um die Top-Spots mitgeht. Auch hier werde ich jetzt wieder für diejenigen, die es bislang noch nicht gehört haben, diese Folge zum MVP-Rennen, erstmal die 10 besten Spieler bringen, die jetzt gerade die NBA gelistet hat. Anschließend werde ich die dann quasi selber nochmal mit in mein Ranking nochmal mit reinbringen. Dementsprechend würde ich sagen, ohne jetzt weiter groß drum herum zu reden, fangen wir jetzt einfach mal direkt an. Und der erste Spieler, den die NBA jetzt hier mit drin hat, ist Jimmy Butler von den Miami Heat. Der average in dieser Saison 21,8 Punkte, 6,4 Rebounds sowie 6 Assists, trifft dazu noch fast 48% aus dem Feld und 90% seiner Freiwürfe. Die Miami Heat stehen natürlich einfach unglaublich gut da, sind jetzt eben aktuell das beste Team im Osten, haben aus den letzten 10 Spielen 6 gewonnen und ja, sind wie gesagt in dieser krassen, schwierigen Eastern Conference aktuell auf dem ersten Platz und natürlich hat Jimmy Butler daran einen sehr, sehr großen Anteil. Auch hier habe ich es jetzt schon super oft gesagt, dass ich einfach ein Fan von seinem Game bin, weil ich finde, dass er es einfach immer schafft, dem Team das zu geben, was es braucht. Zudem ist er natürlich noch defensiv einfach unglaublich gut, also das heißt, er ist einfach ein emotionaler Leader, sowohl offensiv als auch defensiv und eben auch einfach ein physischer Leader, denn er macht eben einfach genau das, was er oder wo er gerade merkt, es fehlt dem Team einfach gerade. Wenn er merkt, das Team braucht Scoring, dann übernimmt er das Scoring. Wenn er merkt, okay, das Team braucht jetzt mal ein paar Stops in der Defense, dann hustelt er sich richtig dann dadurch, ist immer dann dafür gut, einen Steal zu holen, holt insgesamt 1,8 pro Spiel in dieser Saison. Und wenn er eben merkt, okay, andere Spieler laufen jetzt eben gerade mit Heiß, dann lässt er den Ball eben weiterlaufen, sucht dann immer wieder die freien Optionen. Und er ist einfach damit ein unglaublich effizienter Spieler. Und das, obwohl er in dieser modernen NBA aktuell keinen Dreier hat. Er trifft nur 19,2% von draußen, nimmt aber auch nur 2 pro Spiel. Also ist da einfach extrem zurückhaltend. Und ganz ehrlich, so in seiner gesamten Karriere hat er 32% zwar getroffen, aber in den letzten 3 Jahren, jetzt inklusive diesem, war er nicht einmal über 25%. Der Dreier wird einfach immer unwichtiger einfach als gerade mit in seinem Game. Er nimmt immer weniger dann davon und dadurch, dass die Miami Heat aber so viele Schützen haben, so viele andere Schützen, ist das eben nicht so dramatisch und er kann eben sein Spiel perfekt durchziehen und das sind dann eben die Mitteldistanzwürfe oder dann eben die Züge zum Korb. Auf Platz 9 steht ein Spieler, über den man fast dasselbe eigentlich mit sagen kann, denn das ist DeMar DeRozan von den Chicago Bulls. Dazu muss ich jetzt auch mal ganz kurz sagen, dass diese Ladder, diese NBA MVP-Ladder vom 11.02. ist. Das heißt, die ist jetzt also in etwa eine Woche jetzt gerade mit Eid. Theoretisch kommt das einmal die Woche, aber dadurch, dass es gerade das All-Star-Weekend ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es jetzt in dieser Woche eben nicht nochmal passiert, sondern dass sie jetzt quasi dabei jetzt erstmal bleiben und dann eben erst in der nächsten Woche dann wieder ihre Ladder quasi veröffentlichen. Ich will jetzt trotzdem gerne nochmal mit darauf reagieren, auch wenn ich denke, dass DeMar DeRozan jetzt in dem nächsten Update ein bisschen höher stehen wird, als er es jetzt gerade tut. Denn ja, die Chicago Bulls haben jetzt gerade die letzten 5 Spiele alle gewonnen. Und er hat jetzt in den letzten 6 Spielen jeweils, ich glaube, immer mindestens 35 Punkte aufgelegt und dabei immer mindestens 50% aus dem Feld getroffen. Er ist der erste Spieler in der NBA, der so eine krasse Streak hat. Der Typ ist einfach gerade schon wieder komplett on fire, nimmt quasi die komplette Liga gerade mit auseinander und dementsprechend gehe ich jetzt einfach davon aus, dass er dann, wie gesagt, insgesamt wahrscheinlich dann sogar noch besser dastehen wird. Er averaged aktuell 28 Punkte, 5 Rebounds und 5 Assists, trifft 52% aus dem Feld. Überraschend gute für ihn, 34% von draußen und 86,6% von der Freiwurflinie. dass der einfach gerade abreißt, ist einfach unfassbar stark. Wenn man sich die Averages anguckt für den Februar in den 10 Spielen, die er jetzt bislang gemacht hat, averaged er 36 Punkte, 6 Rebounds und knapp 6 Assists und das bei ganz entspannten 58% aus dem Feld und fast 90% von der Freiwurflinie. True Shooting liegt bei fast 65%, was einfach ein unglaublich starker Wert ist. Bei einer Usage Rate von 35%, er bekommt unfassbar viele Bälle und er nutzt sie auch einfach immer wieder aus, um selber zu scoren oder dann natürlich jetzt auch mit 6 Assists pro Spiel seine Mitspieler dann zu finden. Und generell hat sich da DeMar DeRozan ganz, ganz stark weiterentwickelt. Gerade dann eben so in seiner Spurs-Zeit, finde ich, sieht man da einen sehr, sehr guten Schritt nochmal nach vorne oder einen weiten Schritt nochmal nach oben, den er da gemacht hat. Er hat in Toronto in seiner letzten Saison schon 5,2 Assists mit aufgelegt, was dann zu diesem Zeitpunkt schon Career High war und hat dann aber in San Antonio nochmal eine ordentliche Schippe mit draufgelegt. Direkt im nächsten Jahr dann 6,2, dann 5,6, 6,9. Und jetzt liegt er eben bei insgesamt 5,1 in diesem Monat, wo es jetzt bei ihm aber eben einfach so unglaublich gut läuft, schafft er es jetzt auch wieder, die Spieler wieder besser mit einzubinden. Dazu dann, wie gesagt, noch dieser 28 Punkte pro Spiel, was natürlich auch wieder Career High ist. 51,7% aus dem Feld ist nicht ganz Career High, ist aber auf dem zweiten Rang in seiner gesamten Karriere. Der Typ ist einfach unglaublich effizient und auch das quasi einfach ohne Dreier, denn er nimmt sogar noch weniger als Jimmy Butler pro Spiel. Der hat ja 2 pro Spiel genommen, DeRozan nimmt 1,8. Er ist einfach ein unglaublicher Killer, gerade eben aus der Mitteldistanz. DeMar DeRozan kann sich einfach immer wieder einen Wurf kreieren, den man einfach nicht gut verteidigen kann. Und er trifft diese Contested-Würfe aus der Mitteldistanz einfach dauerhaft. Und das fand ich schon in Toronto so krass. Und das ist jetzt nochmal ein ordentliches Stückchen stärker nochmal mit geworden, seitdem er jetzt eben nochmal bei den Chicago Bulls nochmal mitspielt, seit er eben einfach genau diese Rolle, die er jetzt gerade spielt, genauso mit ausfüllt. Das ist einfach unfassbar, wie effizient er es einfach, oder wie effizient er einfach dann damit ist. Das ist für mich einfach so ein unvorstellbares Ding. Die große Frage bei ihm ist jetzt natürlich erstmal, wie viel schafft er wirklich dann davon, mit in die Playoffs mit reinzutragen. Aber das Gute ist ja, dass der MVP Award ja ein Regular Season Award mit ist, der dafür dann eben auch vergeben werden sollte. Und ja, da steht jetzt DeMar DeRozan eben aktuell nach diesem letzten Stand der NBA, nämlich vor einer Woche, auf Platz 9. Damit steht er auch direkt hinter einem nächsten Shooting Guard, der es gerade auf die Liste mit geschafft hat, und das ist Devin Booker. Und auch der ist natürlich einfach ein unglaublicher Scorer und der ist natürlich auch dafür bekannt, dass er es auch von draußen absolut mal regnen lassen kann. Nimmt 7 Dreier pro Spiel, trifft 37%, was wirklich bei diesen Versuchen wirklich eine gute Zahl ist. Er averaged 25,5 Punkte im Schnitt, dazu noch 5 Rebounds, 4,5 Assists. Und auch da, finde ich, sieht man einfach ganz klar, dass er da einen Schritt nach vorne gemacht hat. Jetzt nicht von den Zahlen her, da war er schon mal bei 6,8, aber das war eben dann auch das, wo er dann die Offensive der Phoenix Suns komplett alleine laufen musste, wo die Phoenix Suns eben auch unglaublich viele Spieler einfach nur verloren haben, weil sie quasi nur Devin Booker hatten und dann eben noch so ein paar junge Spieler, die eben einfach noch mitentwickelt werden sollten, aber die ihn einfach nicht wirklich entlasten konnten. Seit jetzt Chris Paul da ist, sind es jetzt immer so etwa 4 Assists, letztes Jahr 4,3, jetzt eben 4,5. Und er füllt diese Rolle, die er jetzt gerade hat, einfach perfekt mit aus. Er ist einfach der Typ, der natürlich in erster Linie als Scorer mit eingesetzt wird, der dann aber eben auch, wenn Chris Paul dann zum Beispiel auf der Bank ist, das Ballhandling mit übernehmen kann. Was man jetzt gerade so ein bisschen kritisieren kann, ist eben so ein bisschen seine Effizienz. Die war nämlich im letzten Jahr noch ein bisschen besser. Im letzten Jahr hat er 25,6 Punkte aufgelegt, also fast die identische Zahl, hat aber eben 48% aus dem Feld getroffen, jetzt in diesem Jahr nur 44,6. Wirft jetzt in diesem Jahr dementsprechend also ein bisschen mehr, trifft aber schlechter und kommt dann insgesamt trotzdem in etwa dann da raus, wo er eben letztes Jahr auch war. Bei den Rebounds hat er sich allerdings ein bisschen verbessert, defensiv hat er sich noch ein bisschen mit verbessert. Insgesamt gehört Devin Booker für mich schon mit rein in diese MVP-Ladder, einfach nur weil natürlich die Phoenix Suns auf Platz 1 in der Western Conference stehen, weil sie jetzt die letzten 7 Spiele alle gewonnen haben und weil sie jetzt eben durch diese Winning Streak einen ordentlichen Abstand hergestellt haben zu den Warriors. Sie führen jetzt mit 6,5 Spielen Vorsprung, die Warriors mit 42-17, die Suns eben mit 48-10. Und dementsprechend gehört dann Devin Booker dann einfach mit rein. Das ist dann eben wieder dieses Jahr bester Spieler im besten Team. Dementsprechend gehört er dann eben mit in diese MVP-Ladder. Und ganz ehrlich, wer soll es bitte den Leuten verdenken, die das wählen? Denn Devin Booker spielt einfach eine unglaublich gute Saison. Devin Booker spielt beim besten Team. Und Devin Booker spielt einfach unglaublich guten Basketball und ist quasi einfach immer dafür da, heiß zu laufen. Auf Platz Nummer 6, und zwar auf einem geteilten 6. Platz, steht Luka Doncic jetzt aktuell von den Dallas Mavericks. Dazu muss man jetzt hier, glaube ich, auch wieder sagen, dass sich die Mavericks jetzt wieder ordentlich stabilisiert haben. Sie stehen jetzt aktuell auf Platz 5 in der Western Conference mit 35-24, haben aus den letzten 10 Spielen 7 für sich entschieden. Und natürlich hat Luka Doncic da einen Riesenanteil dran, hat jetzt, glaube ich, das letzte Mal, als er gespielt hat, 49 Punkte aufgelegt, davor irgendwie 51. Also der Typ geht jetzt einfach wieder komplett mit ab und das, obwohl er jetzt eben erst 22 Jahre alt wird, beziehungsweise 22 Jahre alt ist, bald 23 wird, nämlich am 28. Februar. 27,5 Punkte, 9,2 Rebounds und 9 Assists ist natürlich ein absolutes Brett. 45% aus dem Feld ist, finde ich, für die Würfe, die er sich selber die ganze Zeit kreieren muss, völlig in Ordnung. 33,5% Dreier ist natürlich ausbaufähig, bei aber eben, wie gesagt, 8,3 Dreiern im Schnitt, die er sich eben größtenteils auch selber kreiert, ist es eben auch durchaus nachvollziehbar. Ich finde, das ist eben einfach quasi so ein bisschen ähnlich wie jetzt gerade mit Devin Booker. Stellst du jetzt gerade Luka Doncic noch einen Playmaker noch mit an die Seite, wird er natürlich auch ein bisschen mehr Offball mit agieren können und dann würden seine Quoten wahrscheinlich mit nach oben gehen. Will man das als Dallas Mavericks? Wahrscheinlich nicht, denn man möchte sicherlich nicht den Ball aus Lukas Händen nehmen, zumindest nicht so mega oft. So ab und zu mal einen zweiten Ballhänder zu haben, wäre jetzt sicher gar nicht schlecht. Ich glaube aber, ein Typ wie Chris Paul wäre wahrscheinlich schon fast ein bisschen zu krass, weil der dann, glaube ich, schon zu viel wegnehmen würde. Und mein, wenn ein Spieler 9 Assists pro Spiel average, dann hat das schon einen Grund, dann heißt es auch, dass er mit dem Ball umgehen kann. Ich finde es einfach immer wieder beeindruckend, wie Luka Doncic es schafft, seinem Tempo dem Gegner einfach immer wieder aufzudrücken. Also er wird bei seinen Drives teilweise richtig langsam, schiebt seinen Hinterteil einfach mal ein bisschen raus, zieht quasi in so ein bisschen Kontakt oder kreiert dann eben Raum da nach hinten und ist dann einfach in der Lage, einen Floater loszuwerden, einen Mitteldistanzwurf, einen Dreier oder dann eben einfach einen Alley-oop-Pass oder einfach einen Outside-Pass dann zu spielen. Es ist wirklich unglaublich, wie gut er in seinem Alter schon das Spiel lesen kann und es einfach immer wieder schafft, gegnerische Defenses auseinanderzunehmen. Gerade gegen die Los Angeles Clippers scheint er sehr, sehr gerne zu spielen, denn gegen die hat er gefühlt einfach immer wieder extrem krasse Spiele. Die hat er letztes Jahr in den Playoffs schon dominiert, auch wenn es dann letztendlich nicht ganz gereicht hat, um dann weiterzukommen. Trotzdem war er da einfach unglaublich gut und war quasi auch fast alleine dafür verantwortlich, dass die Dallas Mavericks eben dann die Chancen hatten, die Clippers rauszuwerfen, was dann eben letztendlich leider nicht ganz funktioniert hat. Aber Luka Doncic und die Dallas Mavericks stehen eben jetzt gerade auf Platz 5 und sie haben jetzt natürlich auch wieder die Chance, in den Playoffs weiterzukommen, wenn sie jetzt gerade ihre Hotstreak so weiter durchziehen können. Auf dem weiteren geteilten Platz, was ich hier gerade schon gesagt habe, steht ein weiterer junger Spieler und zwar ein weiterer 22-Jähriger und das ist Ja Morant von den Memphis Grizzlies. Ja, Ja Morant ist einfach ein Knaller. Ich glaube, man muss darüber nicht weiter reden. Die Memphis Grizzlies sind auf Platz 3. In der Western Conference, in der krassen Western Conference stehen 8-2 aus den letzten 10 Spielen, 41-19 insgesamt und Ja Morant legt 26 Punkte, 6 Rebounds und 7 Assists auf, trifft fast 50% aus dem Feld und das, obwohl er immer noch nicht so den wirklich krassen Dreier hat, trifft 33% bei 4,5 Versuchen. Das sind aber eben auch viele Catch-and-Shoot-Dinger, klar ist auch ab und zu mal ein Stepback mit dabei oder einen, den er sich selber kreiert. Meistens lassen die Gegner aber dann eher ein bisschen Abstand, wenn er dann den Ball bekommt. Einfach nur, weil sie Angst haben, dass er einfach an ihnen vorbeigeht und dann eben ja, einen Dunk rausholt oder einen Korbleger oder seine Mitspieler einsetzt. Und das macht ihn eben einfach so unglaublich gefährlich. Du darfst Ja Morant nicht an dir vorbei oder in die Zone ziehen lassen, denn dann wird er einfach immer die richtigen Lösungen finden. Das ist ein Spieler, der sehr, sehr wenig Dreier nimmt und trifft, also 4,5 pro Spiel ist jetzt nicht so mega wenig, aber ich glaube, die nimmt er halt auch nur, damit er halt respektiert werden muss, dass ihm die Gegner näher an ihn ranrücken müssen. Ich glaube, so ganz wohl fühlt er sich damit noch nicht. Dass er es dann trotzdem schafft, fast 50% aus dem Feld zu treffen, ist eine unfassbar krasse Leistung. Und die Memphis Grizzlies stehen jetzt gerade völlig überraschend, aber völlig zu Recht auf dem 3. Platz der Western Conference. Und Ja Morant hat einfach einen unglaublichen Schritt nochmal nach vorne gemacht. Von 19 Punkte auf 27 Punkte. Das ist einfach mega, mega krass. Und ich finde, man sieht es jetzt auch einfach an seinem ganzen Game. Er ist wesentlich reifer, trifft jetzt eben nochmal 5% mehr aus dem Feld als im letzten Jahr. Da hat er 15 Würfe pro Spiel genommen, 45% davon getroffen. In diesem Jahr nimmt er jetzt eben 20 Würfe, also 5 mehr und trifft jetzt aber eben auch fast 50% seiner Würfe und das ist eben so krass. Und auch bei ihm, das ist einfach ein Spieler, der sich so heftig weiterentwickelt hat, der eine unglaubliche Entwicklung genommen hat, der seine Athletik jetzt immer mehr einzuschätzen weiß und der es einfach immer wieder schafft, Räume für sich und für andere zu kreieren. ist, wie gesagt, aktuell einer meiner Lieblingsspieler, wenn es darum geht, sich ihn einfach anzugucken in den Spielen, die er eben zieht. Denn da ist er einfach wahnsinnig gut. Er spielt unglaublich athletisch, er spielt unglaublich attraktiv und es macht einfach unfassbar viel Spaß, Ja Morant zuzugucken. Auf Platz 5, der erste Spieler in der Top 5 ist Steph Curry. Auch bei dem macht es natürlich unglaublich viel Spaß, immer wieder zuzugucken, weil man einfach nicht weiß, was als nächstes kommt. Schmeißt jetzt als nächstes einfach mal von der Mittellinie drauf, einfach nur um so mal zu gucken, was geht. Kann durchaus passieren. 25,8 Punkte, 5 Rebounds und 6 Assists, dazu noch 1,4 Steals, was man immer so ein kleines bisschen mit vergisst. 43% aus dem Feld und 38% seiner Dreier bei 12 Versuchen. Er ist natürlich immer noch der beste Dreierschütze der Liga. Ich glaube, darüber muss man jetzt nicht großartig mitreden. Und gerade jetzt, finde ich, rehabilitiert er sich jetzt gerade so ein bisschen. Er hatte im Januar keinen so wirklich guten Monat, wo er nur 38,5% aus dem Feld getroffen hat und 33% von draußen. Das ist sehr, sehr Steph Curry untypisch. Auch seine Freiwurfquote war nur, in Anführungsstrichen, bei 89%. In diesem Monat sieht jetzt sein Shooting wieder ein bisschen besser mit aus. Er liegt jetzt bei 24,4 Punkten, sowie 4 Rebounds und 6 Assists. Natürlich hat er jetzt im letzten Monat noch ein paar mehr Assists und Rebounds mit aufgelegt. Dadurch, dass jetzt aber eben auch Klay Thompson wieder mit da ist und jetzt wieder mehr Minuten spielt, nimmt er ihm da jetzt ein bisschen nochmal mit ab. Insgesamt steht er jetzt aber in diesem Monat das erste Mal bei fast 50% aus dem Feld, nämlich bei 49,6% in den 7 Spielen bisher im Februar, was, wenn man jetzt nach den Monaten geht, quasi monthly high ist. Dieses Jahr und bei 37,7% von draußen. Ja, da war er auch schon mal besser. Trotzdem ist es schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz. Zudem trifft er jetzt auch wieder fast 97% seiner Freiwürfe. Auch hier wieder zweitbester Wert bislang. Und ja, Steph Curry ist einfach immer noch ein Spieler, der einfach unglaublich schnell heiß laufen kann. Gerade wenn er eben dann gegen die Houston Rockets spielt, ist er mal ganz gut dafür, dass er irgendwie so ein kleines bisschen mit ausrastet. Generell, jetzt im Februar stabilisiert er sich jetzt gerade wieder klar nach oben. Er hatte einfach einen Shooting-Slump, das muss man einfach so sagen. Wenn Steph Curry 33% von draußen wirft, dann weißt du, dass irgendwie alles nicht so ganz mit hinhaut. Jetzt ist er aber komplett wieder mit da und zeigt einfach unglaublich gute Leistungen und steht jetzt deswegen völlig verdient immer noch in dieser MVP-Liste. Denn es geht, finde ich, einfach trotzdem immer noch viel zu schnell, dass man eben dann Spieler runterrankt, einfach nur, weil sie einen schlechten Monat hatten. Ein guter Monat wird dich niemals dazu bringen, dass du den MVP gewinnst. Ein schlechter Monat kann dich aber quasi davon abhalten, dass du eine Chance hast, ihn zu gewinnen. Und das finde ich immer ein bisschen sehr hart. Steph Curry zeigt jetzt eben gerade, dass er immer noch unglaublich gut ist, dass er immer noch ein unglaublich gefährlicher Shooter ist, egal von wo. Und dass er völlig zu Recht immer noch in dieser Liste mit vorhanden ist, und zwar relativ weit oben. Auf Platz 4. Haben wir einen weiteren Spieler der Phoenix Suns, und das finde ich tatsächlich ziemlich krass, dass man jetzt hier sagt, okay, wir haben jetzt wirklich zwei in den Top 10, und das ist Chris Paul. Der andere Guard, über den ich natürlich vorhin schon ein kleines bisschen mit geredet habe, der bringt jetzt gerade in diesem Jahr 15 Punkte, 10,7 Assists sowie 4,5 Rebounds mit aufs Brett, aufs Parkett, 48,7% aus dem Feld, 33% Dreier. Und natürlich auch hier einfach wieder in der Defense unglaublich gefährlich. 1,9 Steals insgesamt, average dann nochmal mit dazu. Chris Paul ist einfach immer noch einfach ein Spieler mit einem unglaublich hohen Basketball-IQ. Der liest einfach eine Defense perfekt. Er bringt die Mitspieler immer wieder in Positionen, wo sie den Ball haben wollen. Und er bringt auch einfach immer wieder so richtig krasse flashy Plays oder so Pässe, mit denen man nicht gerechnet hätte. Einfach so No-Look-Dinger oder irgendwas so hinterm Rücken lang, wo du dir denkst, wow, den hätte gerade wahrscheinlich, oder diesen Pass hätten gerade wahrscheinlich maximal 5 andere Spieler in der NBA so spielen können. Diesen Passweg, diesen Passwinkel, der ja so unglaublich wichtig ist, wenn es eben einfach um effektiven Basketball geht, den hätten einfach nicht so viele gefunden, und Chris Paul ist einfach der absolute Meister darin, diese Winkel zu finden. Chris Paul ist einfach immer noch, trotz seines mittlerweile ziemlich hohen Alters, einfach ein unglaublich guter Basketballer, weil er einfach seine Stärken kennt und auch die Stärken seiner Mitspieler und das einfach immer wieder schafft, die Stärken seiner Mitspieler mit einzubringen. Er ist der verlängerte Arm des Coaches auf dem Feld, immer wieder so quasi die rechte Hand, und die Phoenix Suns spielen eben einfach unglaublich erfolgreich, eben unter seiner Führung im Prinzip, mit Devin Booker dann als, ich weiß es nicht, Co-Star, finde ich irgendwie fast schon zu hart, weil es dann eben so klingt, als wäre irgendwie Devin Booker ein bisschen unter Chris Paul. Ich glaube, die sind beide so in etwa auf einem Level, was so die Hierarchie angeht, und das funktioniert einfach unglaublich gut, weil einfach beide sich so gut verstehen, einfach untereinander, weil beide so gut zueinander passen, einfach rein von ihrem Spielstil her. Es ist einfach unfassbar, und genau deswegen sind die Phoenix Suns einfach so unglaublich erfolgreich, weil Chris Paul es eben einfach perfekt schafft, eine Offensive mit anzuleiten, defensiv unglaublich aggressiv immer noch zu sein, dem Gegner wenig zu geben. Und Devin Booker einfach quasi das genaue Gegenstück davon ist. Nochmal ein Typ, der jetzt eben in dieser Saison einfach unglaublich gut trifft, der einfach unglaublich gut scoren kann. Und Chris Paul ist dann eben der Spieler, der ihn dann eben immer wieder in diese Situation mit reinbringen kann. Chris Paul einfach immer noch einfach ein unglaublich, unglaublich guter Basketballer in diesem, ja, relativ hohen Alter. Und dann kommen wir jetzt schon zu Platz 3 und das ist Giannis Antetokounmpo. Der hat jetzt bereits schon zweimal den MVP gewonnen, ist auch schon Defensive Player of the Year geworden, ist im letzten Jahr noch NBA Champion geworden. Aber was soll man dazu noch sagen, wenn jemand 29,4 Punkte auflegt, dann 11 Rebounds, 6 Assists, 1 Steal und 1,4 Blocks und dazu fast 55% aus dem Feld trifft. Er hat immer noch keinen Dreier, der liegt nämlich immer noch bei 30,9%. Und trotzdem ist es einfach nicht möglich, ihn zu stoppen, weil er einfach so eine krasse Kraft ist, weil er so eine Kraft besitzt, weil er so eine Macht ist. Wenn er erstmal in Richtung Zone zieht, dann kannst du ihn einfach nicht mehr aufhalten, du kannst ihn nicht mehr verteidigen. Er ist ein unglaubliches Tier und er ist einfach immer wieder bereit dazu, seinen Körper quasi zu opfern, in Anführungsstrichen, für das Game. Er schmeißt sich immer zu 100% in seine nächste Aktion. Und er ist einfach ein unglaublich athletischer Spieler, der auch einfach immer wieder in der Lage ist, dann Gegner zu dominieren, einfach nur mit purer Kraft. Diesen Impact, den er einfach hat, sowohl offensiv als auch defensiv, das ist einfach in der NBA, das gibt es nicht so wirklich oft. Dass wirklich ein Spieler einfach so viel Einfluss darauf hat, wie sein Team spielt, als eben Giannis Antetokounmpo. Man hat es eben in den Playoffs sehr, sehr gut gesehen, als es eben nicht so gut mal funktioniert hat gegen die Toronto Raptors, als sie eben dann einfach ihre Mauer quasi mit aufgebaut haben und dann gesagt haben, Giannis schlägt uns auf jeden Fall nicht, das müssen die anderen machen. Und dann hat es eben nicht mehr so gut funktioniert, weil man halt gemerkt hat, okay, die anderen Spieler sind jetzt halt zu sehr von Giannis Antetokounmpo abhängig. Was haben die Bucks dann also gemacht? Haben sich mit Jrue Holiday nochmal einen Spieler geholt, der ein bisschen Ballhandling nochmal mit übernehmen kann, haben Chris Middleton noch mehr Verantwortung mitgegeben und zack, sie werden Meister. Trotzdem ist Giannis Antetokounmpo, obwohl er jetzt zwei unglaublich gute Co-Stars nochmal neben sich hat, immer noch mit Abstand der beste Spieler dieses Teams und ist einfach offensiv und defensiv so unglaublich dominant, dass er natürlich völlig zu Recht immer noch in dieser MVP-Liste jetzt gerade mit drin ist. Er hat jetzt, wie gesagt, den MVP schon zweimal gewonnen. Aber ich meine, wenn ein Spieler so spielt, wie willst du ihn bitte nicht in diese Liste mit aufnehmen? Dementsprechend Giannis Antetokounmpo völlig verdient auf Platz 3. Auf Platz 2 steht ebenfalls ein Typ, der offensiv und defensiv sehr, sehr dominant ist, was wir jetzt auch schon sehr, sehr lange wissen, der allerdings immer wieder Verletzungsprobleme hatte und die haben ihn einfach immer wieder darum gebracht, wirklich eine Chance auf den MVP-Titel zu haben. Die Rede ist natürlich von Joel Embiid von den Philadelphia 76ers. 29,6 Punkte, 11,2 Rebounds sowie 4,5 Assists, 1 Steal, 1,4 Blocks. Das ist eben so dieses pure Dominanzding. Die Philadelphia 76ers stehen jetzt gerade auf Platz 3. Ben Simmons hat die ganze Saison nicht gespielt und trotzdem stehen die 76ers so hoch, weil eben Joel Embiid so gut performt. Ich finde, es ist trotzdem so ein kleines bisschen mit wie immer. Er kommt immer so ein kleines bisschen langsamer mit in die Saison rein. Man hat so das Gefühl, er ist noch nicht so komplett fit. Und dann auf einmal ist so dieses Fitnesslevel einfach dann erreicht, was er braucht. Und dann dominiert er die Liga komplett. Er trifft 50% aus dem Feld, 37% nochmal mit von draußen und ist dann eben einfach sowohl offensiv als auch defensiv so eine Kraft, so eine Macht einfach in der Zone. Und dann ist er jetzt eben auch nochmal in der Lage, den Dreier, von dem er immerhin 3,7 pro Spiel nimmt, zu 37% zu verwandeln. Auch aus der Mitteldistanz kann er dir wehtun und das macht ihn einfach so unglaublich gefährlich. Er hat ein gutes Ballhandling, eine gute Spielübersicht, immer noch ein gutes Post-Up-Game und das ist einfach unglaublich schwer zu verteidigen, weil er einfach so viele Möglichkeiten hat, dir als Defense weh zu tun. Und das hilft den 76ers natürlich unglaublich viel weiter. Joel Embiid hätte auch letztes Jahr schon MVP werden können, wenn er eben mehr gemacht hätte als diese 51 Spiele, die er jetzt eben hatte. In diesem Jahr liegt er jetzt schon bei 46 und die Philadelphia 76ers haben noch 20 übrig. Wenn er also, glaube ich, so in Richtung 60 Spiele gehen kann, 60, 62, 65 wäre natürlich super cool, dann hätte er auf jeden Fall eine große, große Chance, diesen MVP-Titel jetzt wirklich mal zu gewinnen. Denn wie gesagt, rein von seinem Game her kann er es natürlich auf jeden Fall mit leisten. Die Frage ist jetzt eben, wie viele Spiele kann er jetzt noch machen und wie hoch kann er sein Level halten. Denn aktuell auf Platz 1 steht, ja, der letztjährige MVP, Nikola Jokic. 26 Punkte, 13,8 Rebounds und 8 Assists, dazu noch 1,3 Steals. Und das bei unfassbaren 57% aus dem Feld, was fast Career High ist, und 37% von draußen. Das Ding ist, was Nikola Jokic, glaube ich, einfach so unglaublich krass macht, sind einfach dann so die Stats, die man einfach sieht, wenn er nicht mehr auf dem Feld ist. Also die On-Off-Stats, die Nikola Jokic hat, sind einfach absolut geisteskrank. Das gab es jetzt irgendwie vorhin auch mal in so einem Stat, den ich irgendwo gesehen habe, bei einem Spiel von den Denver Nuggets, dass es einfach mal einen 21-Punkte-Unterschied macht, ob Nikola Jokic auf dem Feld ist oder nicht. Und ich finde, man sieht es quasi einfach überall. Man sieht es allein schon in der Field Goal Percentage, jetzt gerade zum Beispiel von Denver. Wenn Nikola Jokic auf dem Feld ist, 57,6%, was wirklich ein ordentlicher Wert ist. Wenn er nicht mehr auf dem Feld ist, 50,2%. Das ist halt okay, Ligaschnitt, aber ist jetzt nicht so wirklich überragend. Und so insgesamt, im Offensivrating jetzt gerade alleine schon. Achtung, bitte anschnallen. Mit Nikola Jokic plus 9,7. Ohne ihn minus 10,4. Das ist eine Differenz von 20,1. Die Denver Nuggets verlieren mit 10 Punkten, wenn er nicht auf dem Feld ist, und gewinnen mit 10 Punkten, wenn er auf dem Feld ist. Es macht einen Unterschied von 20 verdammten Punkten, ob Nikola Jokic auf dem Feld steht oder nicht. Und das ist einfach so ein kranker Stat. Denn die Denver Nuggets sind in dieser Saison krass verletzungsgebeutelt. Jamal Murray, sein zweitbester Spieler, fällt die ganze Saison aus. Michael Porter Jr., der in diese Scorer-Rolle eigentlich mit reingehen soll, hat sich auch verletzt, fällt auch für die ganze restliche Saison aus. Und trotzdem sind die Denver Nuggets auf dem 6. Platz, weil Nikola Jokic es schafft, Spieler wie Will Barton, Monte Morris oder Aaron Gordon unglaublich gut aussehen zu lassen, weil er so wahnsinnig guten Basketball spielt. Und das ist brutal krass, das kann man sich nicht vorstellen, was das für ein unglaublicher Impact ist, für einen Unterschied ist, ob Nikola Jokic auf dem Platz steht oder nicht. Guckt euch mal bitte ein Denver Nuggets Spiel mit an und schaut euch mal bitte an, wie die Nuggets spielen, wenn er auf dem Feld ist, was für Würfe sie dann bekommen, wie viel einfache Würfe sie dann bekommen, und dann vergleicht es mal bitte, wie die Würfe dann sind, wenn Nikola Jokic nicht mehr auf dem Feld ist. Wenn er auf dem Feld ist, ist es eine flowing Offense, er bekommt den Ball, alle anderen bewegen sich die ganze Zeit hin und her und er findet dann immer wieder die richtigen Cuts, findet die Schützen außen an der Dreierlinie und kreiert immer wieder leichte Scoring-Optionen für sie oder sogar auch natürlich für sich selbst, wozu er komplett in der Lage ist. Wenn aber er nicht mehr auf dem Feld ist, dann wirkt das Ganze alles immer so ein kleines bisschen mitgezwungen. Man versucht immer so ein paar Actions zu laufen, aber so richtig viel passiert dann eigentlich nicht. Und meistens kommen dann relativ schwierige Notwürfe dann dabei mit raus, die es dann natürlich den Spielern schwer machen, irgendwie dann zu scoren. Und genau das ist dann eben der Impact eines Nikola Jokic. 20,6 Punkte Unterschied zeigt einfach, wie brillant dieser Spieler ist. Er hat das Basketballspiel revolutioniert von der Center-Position, weil er es jetzt eben schafft, von da so viele Assists mit rauszubringen, nämlich in dieser Saison 8 pro Spiel, dass er einfach so viele Räume jetzt gerade wieder schafft für gerade eben dann Guards, die sehr, sehr gut shooten können, oder eben dann auch für Leute wie dann zum Beispiel Aaron Gordon, die einfach sehr, sehr gut darin sind, dann Cuts zu laufen. Nikola Jokic ist der erste oder ist aktuell auf Platz 1 im MVP-Ranking und ich finde, da kann man nicht drüber meckern. Wenn wir schon mal dabei sind, Happy Birthday schon mal an Nikola Jokic, denn der wird heute 27, sehe ich jetzt hier gerade, ist 1995 geboren, was ich gerade tatsächlich ein bisschen gruselig finde, weil ich nämlich 1996 geboren bin und ich mich nicht annähernd so alt fühle, wie Nikola Jokic aussieht, aber okay. Ja, und dann sind wir jetzt die Top 10 der NBA jetzt einmal so ein kleines bisschen mit durchgegangen und ich werde jetzt einmal wieder versuchen, das jetzt selber in meine eigene Ordnung jetzt erstmal mit reinzuholen. Und ich sage jetzt schon mal, das wird relativ schwierig und relativ kompliziert. Ich fange jetzt, glaube ich, erstmal damit an, dass ich Chris Paul ein bisschen weiter runterziehe. Ich weiß, Chris Paul ist unglaublich gut, Chris Paul ist unglaublich stark, aber Chris Paul gehört für mich nicht in die Top 5. Ich hätte ihn jetzt halt eher so in Richtung, ja, so Platz 6, finde ich, glaube ich, ganz okay. Also ich versuche das Ganze jetzt erstmal ein bisschen mit reinzubringen. Das Problem ist, ich muss jetzt gleich einen der Spieler, die da jetzt gerade stehen, muss ich rausschmeißen. Denn wer jetzt hier gerade noch nicht drin ist, ist LeBron James. Und LeBron James gehört für mich komplett in die Top 10. Der muss da für mich auf jeden Fall nochmal mit rein. Ihr merkt, ich mache das jetzt gerade so ein bisschen mit on the fly. LeBron James, 29 Punkte, 8 Rebounds, 6,5 Assists, 52% aus dem Feld. Jetzt fällt Anthony Davis auch nochmal mit aus und das heißt, es bleibt mal wieder alles an LeBron James hängen. Das Ding, das einzige Ding, wo man jetzt natürlich sagen kann, ja, ey, sorry, aber der gehört da nicht rein, ist, dass die Lakers aktuell auf Platz 9 stehen. Ich habe das jetzt aber hier auch schon häufiger gesagt. Für mich ist immer die Frage wichtig, wo wäre das Team, wenn du quasi jetzt den Spieler, den MVP-Spieler austauschst gegen einen durchschnittlichen Spieler auf seiner Position. Und dann sind für mich die Los Angeles Lakers nicht mehr 9., sondern eher 13. im Westen und haben keine Chance, auch nur irgendwie die Playoffs mit zu erreichen. So sind sie jetzt aktuell eben auf Platz 9, der Platz ist für die Play-in-Tournament-Ränge. Ich könnte mir aber noch vorstellen, dass es vielleicht nochmal ein, zwei Plätzchen nochmal mit nach oben geht, vielleicht so Richtung 8-7, eben nochmal gegen die Clip oder Richtung Clippers, Richtung Timberwolves. Ich denke, das wäre durchaus möglich. Auf jeden Fall gehört für mich LeBron James in die Top 10. Und dann muss ich jetzt eben kurz überlegen. Ich will Jimmy Butler eigentlich auf jeden Fall mit drin lassen, weil ich einen Miami Heat-Spieler drin haben will. DeMar DeRozan gehört für mich genauso rein. Ich würde sagen, ich cutte Devin Booker, würde ich behaupten. Ich glaube, ich cutte dann Devin Booker raus. Dadurch, dass dann Chris Paul mit drin ist, würde ich dann sagen, komm, Booker geht raus. Fliegt quasi also aus meiner Top 10. Nicht, weil er jetzt eben so schlecht ist, sondern weil es eben einfach zu viele andere gute Leute gibt, die jetzt hier nochmal mit drin sind. Ansonsten die restlichen schiebe ich eigentlich nur so ein kleines bisschen mit nach oben. Das heißt, wir lassen LeBron James auf der 10. Wir lassen ihn auch nur auf der 10, weil eben sein Team einfach nicht so wirklich gut performt. Dann haben wir auf Platz 9 für mich Jimmy Butler. Auf Platz 8 ist für mich Luka Doncic. Auf Platz 7 müsste dann für mich stehen Ja Morant. Auf Platz 6 kommt dann eben Chris Paul als eben bester Spieler des besten Teams der gesamten Liga. Ja, obwohl, stopp, nein, cutte das. Ich lasse Chris Paul nicht in der Top 5. Ich packe Chris Paul auf die 7, so rum. Hab dann auf der 6 Steph Curry. Auf der 5 Ja Morant. Auf der 4 DeMar DeRozan. Dann auf der, oh Gott, 3, 2 und 1, das wird jetzt so schwierig. Ich glaube, ich lasse es so. Ich lasse auf der 3 Giannis Antetokounmpo, 2. Joel Embiid und 1. Nikola Jokic. Aus eben genau den Sachen, die ich jetzt gerade nochmal mit erklärt habe. Wenn Joel Embiid jetzt wirklich nochmal die restliche Saison genauso durchzieht, auf dem Level, auf dem er jetzt gerade mit ist, wird es relativ schwierig, dann irgendwann gegen ihn zu argumentieren. Es wird dann eben sehr, sehr spannend dann zu sehen sein, wo Nikola Jokic dann eben am Ende mit seinen Denver Nuggets landet. Aktuell ist es ja Platz 6 in der Western Conference. Mal schauen, wo es jetzt noch mit hingeht. Ich probiere das jetzt nochmal ganz, ganz kurz zusammenzufassen, von oben startend. 1. bleibt Nikola Jokic, 2. bleibt Joel Embiid, 3. bleibt Giannis Antetokounmpo. Okay, dann habe ich auf Platz 4, ich hoffe, ich sage das jetzt gerade wieder richtig, so wie ich es jetzt gerade gemeint habe, DeMar DeRozan, einfach nur, weil er eine absolut kranke Saison spielt, weil die Bulls wesentlich besser sind, als sich das alle gedacht hätten. Auf Platz 5 steht für mich Ja Morant. Auf Platz 6 steht für mich Steph Curry. Auf Platz 7 haben wir Chris Paul. Dann haben wir auf Platz 8 Luka Doncic, Platz 9 Jimmy Butler und Platz 10 LeBron James. So, wenn ich jetzt gerade was anders gesagt habe als davor, dann könnt ihr das, was ich davor gesagt habe, streichen. Denn das, was ich jetzt gerade nochmal präsentiert habe, das war jetzt quasi die Liste, so wie ich sie jetzt gerade mit sehe. Warum jeder Spieler jetzt gerade dasteht, wo ich ihn jetzt gerade eingerankt habe, habe ich jetzt, glaube ich, schon nochmal mit erzählt. Für mich ist Chris Paul vom Scoring her in dieser Saison einfach noch nicht ganz so krass mit unterwegs und lädt eben auch relativ viel eben auf Devin Booker mit ab, sodass ich dann eben Devin Booker am Ende letztendlich damit rausholen muss, weil ich mir denke, okay, wir können halt einfach nicht 2 Phoenix Suns-Spieler in den Top 10 haben, weil das für mich irgendwie komisch ist. Ich meine, es sind 2 Spieler, die zusammen einen MVP-Award verdient hätten, die aber so einzeln in ihren einzelnen Aufgaben, finde ich, noch nicht so ganz auf diesem kranken Level jetzt gehabt mit sind. Das heißt jetzt nicht, dass Chris Paul auf keinen Fall gerade den MVP-Titel jetzt gerade gewinnen sollte oder auch Devin Booker nicht in der Top 10 sein sollte. Ich finde aber, dass auf jeden Fall LeBron James mit in diese Liste rein muss, wenn jetzt auch nur bei mir auf Platz 10, aber er muss damit rein. Und ich finde eben auch, dass jetzt eben mittlerweile zum Beispiel gerade ein DeMar DeRozan über Chris Paul nochmal mit anzusiedeln ist. Auch wenn die Phoenix Suns eine unfassbar gute Saison spielen, spielt DeMar DeRozan die individuell stärkere Saison. Natürlich spielt er jetzt auch hier wieder eine andere Rolle und so weiter und so fort. Trotzdem muss man dann eben immer versuchen, dann schwierige Positionen oder Positionen, die schwer miteinander zu vergleichen sind, eben dann trotzdem nochmal miteinander vergleichen. Das habe ich jetzt gerade getan. Meine Top 10 steht jetzt aktuell und somit steht jetzt auch diese neue Folge, die jetzt ja knapp 35 Minuten fasst. Ich würde sagen, für einen Samstag ist das eigentlich ein ganz ordentlicher Output. Ich wünsche euch ein wunderschönes Restwochenende. Guckt euch das All-Star Game an oder lasst es. Ich werde auf jeden Fall darüber nochmal berichten, dann in meiner nächsten Folge am Dienstag. Das heißt also jetzt natürlich sowohl jetzt erstmal über den Samstag, also jetzt über den Dreier-Contest und über den Slam Dunk Contest Und dann werde ich mir höchstwahrscheinlich nur das letzte Viertel des All-Star Games mit angucken, denn der Rest ist leider meistens einfach dann unguckbar, weil sich die Spieler nicht so wirklich mit anstrengen. Und ich bin ganz ehrlich dazu euch, das muss ich mir dann nicht unbedingt anschauen. Letztendlich, wie gesagt, wenn das letzte Viertel aber dann wieder genauso krass wird wie das letzte, dann wird es, glaube ich, unfassbar entertaining. Ansonsten, ja, hört ihr dann, wie gesagt, von mir am Dienstag, wie ich dann das gesamte All-Star Weekend fand. Mit Ausnahme der Rising Stars Challenge oder Rising Stars Spiele, denn da werde ich mir jetzt maximal die Highlights nochmal mit von angucken. Muss ich jetzt auch mal so sagen, ich habe dann tatsächlich an meinem Wochenende noch ein bisschen mehr zu tun, als Basketball zu gucken. Wie auch immer, ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende und ich hoffe auch, dass ihr wieder einschaltet am Dienstag. Bye!
Here it's Swish.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.